Ja, ich habe euch ein Thema und einen Text mitgebracht, wo ich im Nachhinein gedacht habe, na klar, das Gottes Will, das macht ja total Sinn, aber wenn man woanders hingeht, dann überlegt man ja und denkt so nach, was habe ich schon mal gepredigt, was könnte für die interessant sein und betet und irgendwie bin ich nicht so richtig. Klaus hat sich sehr gnädig gezeigt mit mir, dass ich ihm bis heute nicht verraten habe, worum es geht. Aber ich glaube, dass es tatsächlich vom Inhalt hochrelevant sein kann, gerade für den Gedanken Gemeindegründung, aber ich hoffe und glaube nicht nur, sondern auch für jeden von uns persönlich, für unseren ganz normalen Alltag. Das ist aus unserer Reihe Dein Reich komme und die Frage, die danach kommt, ist aber wie? Dein Reich komme, sollen wir ja beten, aber wie passiert das denn? Wie kommt das Reich Gottes? Und wer seine Bibel dabei hat und es mitlesen möchte, der kann in Matthäus Kapitel 13 die Verse 31 bis 33 sich schon mal aufschlagen und das dann mitverfolgen. Vom Senfkorn, Sauerteig und der Bedeutung kleiner Dinge. Jesus benutzt in diesem größeren Zusammenhang Matthäus 13 viele verschiedene Bilder, Beispiele oder auf etwas christlich sagt man Gleichnisse, um das Reich Gottes zu beschreiben und das Kommen des Reiches Gottes zu beschreiben. Und hier sind zwei von diesen Gleichnissen, von diesen Bildern, die Jesus gebraucht, um sein angebrochenes Reich zu beschreiben, das Senfkorn und der Sauerteig. Und ich lese jetzt mal den Anfang vor, also bis 33 Vers A sozusagen, und dann kommen wir gleich nachher noch zum zweiten Bild. Matthäus 13, 31 bis 33 A. Ein anderes Gleichnis legte er ihnen vor und sprach: Das Reich der Himmel gleicht einem Senfkorn, das ein Mensch nahm und auf seinen Acker säte. Es ist zwar kleiner als alle Arten von Samen, wenn es aber gewachsen ist, so ist es größer als die Kräuter und wird ein Baum, sodass die Vögel des Himmels kommen und in seinen Zweigen nisten. Jesus benutzt so viele verschiedene Bilder, um das Reich zu beschreiben. Ich glaube, weil es so anders kommt, als die Leute sich das damals vorgestellt haben. Also wer sich schon mal ein bisschen damit beschäftigt hat, wie das zwischen dem Alten und dem Neuen Testament aussah, der weiß, da gab es mehrere Gestalten, die von sich selber dachten, ich bin der Messias. Mindestens gab es eine sehr große Erwartung, dass der Messias kommt und ein Gottes Reich bringt. Und irgendwie haben die allermeisten gedacht, der Messias kommt und er macht die Römer platt. Und das haben sie ja mit gutem Grund gedacht. Zum Beispiel steht ja im Daniel-Buch, dass dann ein Reich kommt, das alle Reiche überdauern wird. Und da wird dieses Bild von dem großen Stein, der die Statue zerschmeißt oder zerschmettert oder zermalmt, je nach Übersetzung. Ne? Also aus biblisch guten Gründen dachten alle, wenn der Messias kommt, dann war es das mit den Römern. Und das haben auch welche versucht, da gab es ja dann Aufstände und so. Wenn euch das interessiert, könnt ihr mal die Makkabäer-Bücher lesen. Und das war die Erwartung. So kommt das Reich. Und deswegen haben unter anderem auch die Jünger immer mal gefragt, Jesus, richtest du jetzt dein Reich auf? Ne? Da waren sie jahrelang mit ihm unterwegs und haben sich immer noch gefragt, wann kommt denn das jetzt mit dem Reich? Weil irgendwie die Römer immer noch da waren und irgendwie sich politisch so wenig geändert hat und irgendwie die Verhältnisse im Land doch, Und deswegen macht es Jesus so deutlich und benutzt verschiedene Bilder aus dem Alltag, um zu sagen, das Reich Gottes ist wahrscheinlich ganz anders, als du denkst. Und er gibt ihnen Bilder, die haften bleiben, mit denen man auch länger noch arbeiten kann. Mancher Abschnitt, wo zum Beispiel Paulus die Rechtfertigung allein aus Gnade durch Glauben erklärt oder der Hebräerbrief den Zusammenhang der Opfer im Alten Testament, wie Jesus Opfer und seinem Dienst deutlich macht, kann uns ganz schön Konzentration und Hirnschmalz kosten. Ne? Da steigt man beim ersten Lesen nicht durch. Da muss man ganz in Ruhe sich die Struktur angucken, den größeren Zusammenhang, was da im Alten Testament noch steht. Ne? Also was, wo man von Anfang an richtig sich konzentrieren muss und am Ende da irgendwie wahrscheinlich eine relativ einfache Botschaft rausbekommt. Und ich habe den Eindruck, Jesus-Gleichnisse sind eher so ein bisschen wie ein Dauerlutscher. Ja, da ist von Anfang an klar, was gemeint ist, aber je länger man sich damit beschäftigt, umso mehr Bedeutungsebenen und tiefere Ebenen kommen irgendwie dabei raus. Also nicht völlig unvorhersehbar, sondern wie das im Leben ankommt. Ich weiß nicht, ob ihr diese Dauerlutscher kennt, die so zig verschiedene Farben haben. Ne? Du fängst an und der ist weiß, total langweilig, und ungeduldige Kinder beißen da natürlich rein und können von vornherein sehen, da sind ganz viele verschiedene Schichten drin. Ne? Aber wenn du das geduldig lutscht, dann kommt immer mehr zum Vorschein. Vielleicht sogar verschiedene Geschmackssorten. Und so geht's mir immer wieder mit Jesu Gleichnissen. Du verstehst es beim ersten Mal auf eine bestimmte Art und Weise, aber immer und immer wieder kommt dir das neu in den Sinn in verschiedenen Lebenssituationen und es ergreift dich neu. Es bekommt nochmal eine andere Relevanz. Es sackt tiefer. Du bemerkst andere Lebensbereiche, wo es auch relevant ist. Man kann sich super gut merken, was er sagt. Ne? Senfkorn und Sauerteig, das habt ihr nicht. Also, wenn du heute zum ersten Mal da bist, herzlich willkommen. Jesus ist gekommen, um dich von deinen Sünden zu erlösen. Du bist herzlich willkommen in Gottes Familie, wenn du willst. So, ne? Das ist das Wichtigste. Aber für alle Leute, die auch nur ein kleines bisschen Bibel gelesen haben, die kennen dieses Bild vom Senfkorn und vom Sauerteig. Das ist total bekannt. Das ist selbst in unserer heutigen, nicht mehr so irre christlichen Zeit, kennen die Leute dieses, das Senfkorn, genau. Und Sauerteig ist ja spätestens in Corona-Zeiten auch wieder total in. Also Sauerteigbrot war irgendwie so ein Insta-Phänomen. Jesus nimmt zunächst das Senfkorn, eins der kleinsten Samenkörner im damaligen Kräutergarten, und er nimmt es als Beispiel dafür, dass das Reich der Himmel offensichtlich klein anfängt. Ein winziges Korn. Das in etwa, ich habe es heute nochmal nachgeguckt, man liest ja seine Predigtnotizen dann nochmal, und dann stand da, ein Tausendstel Gramm wiegt. Und ich dachte, ein Tausendstel Gramm, das kann doch nicht sein. Da habe ich schnell nochmal gegoogelt, nicht, dass ich heute Stuss erzähle und es mir irgendwie falsch aufgeschrieben habe, aber es stimmt. Die Senfkörner haben damals, hat man dann nachgerechnet, heute sind die ja dann vielleicht ein bisschen größer, aber ne, haben damals ein Tausendstel oder sogar noch weniger als ein Tausendstel von einem Gramm gewogen. Also es ist winzig klein, super leicht, du pustest und es ist weg. Es scheint bedeutungslos, es ist absolut unscheinbar. Weniger als 2 Millimeter im Durchmesser wächst es doch größer als die Kräuter, die sonst so neben ihm sind und größere Samen haben, und wird ein Baum. Also ein Senfstrauch würden wir auf Deutsch sagen, aber das wird schon ganz schön groß und stabil. Im heimischen Kräutergarten sticht der ausgewachsene Senfstrauch hervor und ist so groß, dass selbst die Vögel in ihm nisten können. Wie kommt Gottes Herrschaft, Gottes Reich in unserem Leben und im Alltag an? Oft, glaube ich, total unscheinbar. Da ist zum Beispiel der Anfang des Glaubens. Überleg mal, wie bist du, wenn du schon Jesus nachfolgst, wie bist du zum Glauben gekommen? Vielleicht hat dir jemand eine Bibel geschenkt und du hast angefangen zu lesen. Oder jemand hat dich zur Jugendgruppe eingeladen. Total typische Art, wie Leute zum Glauben kommen. Oder jemand hat dich gefragt, was du über Gott weißt und woher. Oder jemand hat dich besucht und hat einen Kaffee mit dir getrunken. Oder für dich gebetet. Alles total unscheinbare Anfänge. Das ist ja nichts Spektakuläres. Die allermeisten Leute, die Christen werden, werden nicht Christen, weil Gott ihnen eine Offenbarung schenkt, werden nicht Christen, weil es endlich dieses Riesenevent in ihrer Stadt gab, werden nicht Christen, weil irgendetwas Spektakuläres passiert, sondern oft ist es ein ganz, ganz kleiner Anlass. Und oft auch ein Anlass, zu dem sich ihr Gegenüber total überwinden musste. Ja, und so mit Zittern und Zagen den Flyer mit der Einladung zum Gottesdienst abgegeben oder ja, das hört sich ja ganz schön schwer an bei dir mit deinen Umständen so. Ich kann dir das jetzt leider auch nicht lösen, aber also bei mir hilft es total, wenn ich bete. Sollen wir vielleicht mal zusammen beten? Ne? So, das ist ja nichts Großes, das ist ein Senfkorn. Also dein Glaube, der Anfang von deinem Glauben war wahrscheinlich total unspektakulär. Aber nach vielen kleinen Schritten, nachdem Gott manchmal unscheinbar und manchmal auch mächtig in deinem Leben gewirkt hat, Entscheidest du dich, diesem Jesus will ich nachfolgen. Diese Freiheit, diese Freude, die ich bei anderen Leuten sehe und erlebe, die will ich auch. Ich bitte um Vergebung meiner Schuld, ich nehme seine Herrschaft über mein Leben an. Und wenn du schon länger Christ bist und jetzt zurückschaust und vergleichst es, wie dein Leben am Anfang war und wie es jetzt ist, vielleicht nach einem oder zwei oder nach fünf oder 20 oder nach 50 Jahren, dann erkennst du dich selbst kaum wieder. Ne, wenn man immer nur die letzten 3 Monate anguckt, dann ist das manchmal total frustig zu denken, boah, ich kämpfe immer noch mit den gleichen Sünden, ich kämpfe immer noch mit den gleichen Ängsten oder so. Ne? Und du denkst, boah, wie lange dauert es denn noch? Aber wenn du dir das mal gönnst und mal ein bisschen länger zurückschaust, vielleicht braucht es auch das, dass du mal mit deinen Freunden, Bekannten, deinem Ehepartner sprichst und ein bisschen länger guckst, dann merkst du, wow, da ist ein ganz schöner Strauch gewachsen, da ist wirklich was anders geworden. Die Dinge, mit denen ich als Teenie oder auch als junger Erwachsener, je nachdem, wo du jetzt hier gerade im Leben sitzt oder stehst, mit denen ich gekämpft habe, mit denen habe ich auch nicht mehr zu kämpfen. Das ist für mich heute Standard. Ja? Oder da weiß ich, wie ich der Versuchung antworte und so weiter und so fort. Verglichen mit der Person, die du damals gewesen bist, bist du innerlich größer. Gott hat Raum geschaffen in deinem Herzen für dich. Gott hat mehr Raum geschaffen in deinem Herzen für andere. Du bist gereift, du hast negative Verhaltens- und Denkmuster abgelegt, du hast positive entwickelt, du bist gewachsen. Und Gottes Herrschaft in deinem Herzen ist auch gewachsen. Was ganz unscheinbar anfängt, kann riesengroße Auswirkungen haben. Und dann geht der Vers 33 weiter. Ein anderes Gleichnis redete er zu ihnen: Das Reich der Himmel gleicht einem Sauerteig, den eine Frau nahm und unter 3 Maß Mehl mengte, bis es ganz durchsäuert war. Jesus nimmt ein zweites Gleichnis, um zu beschreiben, dass sich seine Herrschaft ausbreitet und dass sie durchdringend ist. Wir haben vor einigen Wochen einen Sauerteig von einer Familie aus der Gemeinde geschenkt bekommen. Und seitdem hat dieses kleine bisschen fermentiertes Mehl und Wasser schon mehrere Kilo von unserem Mehl durchsäuert. Ja, du kriegst so ein Sourdough Starter oder wie auch immer das dann auf Deutsch in der Fachsprache heißt, so ein kleines bisschen Sauerteig. Total unscheinbar, also ne, hier so kleines Glas, 1-2 Zentimeter drin. Und es hat aber das Potenzial, in gewisser Weise unendlich viel Mehl zu durchsäuern und zu einem gesunden, gut verdaulichen, schmackhaften Brot zu machen, wenn man denn den Rest des Prozesses auch ganz gut hinkriegt. Ist ja mit Sauerteig auch nicht immer so easy, finde ich. Es ist also am Anfang eine ganz kleine Menge und doch hat es die Kraft, super viel Mehl zu schmackhaftem und bekömmlichem Teig zu machen. Und genau wie das Reich Gottes immer wieder im Kleinen anfängt, fängt vielleicht auch eure Gemeindegründung, je nachdem, was für einen Blick ihr darauf habt, unscheinbar an. Ihr informiert euch und lernt Dinge über Marc Klebeck. Ne, ihr macht mal einen Gebetsspaziergang, guckt, was ihr so wahrnehmt. Lernt die Nachbarschaft kennen, versteht erstmal, wie die Dinge an dem Ort überhaupt funktionieren. Ihr verbringt einige Zeit mit vielen Leuten, ne? Also so mal Hallo sagen und. Und dann verbringt ihr etwas mehr Zeit mit einer Reihe Leuten und am Ende verbringt ihr wahrscheinlich ganz viel Zeit mit einigen ganz wenigen Leuten. Ihr investiert euch vielleicht jetzt ganz besonders in einige wenige Mitarbeiter. Aber genau wie bei Jesus und bei seinen Jüngern wird der Effekt nachher beeindruckend groß sein. Man denkt ja manchmal drüber nach, Jesus, diese Riesengestalt, unfassbar, wer könnte sein wie er? Ne? Gar keine Frage, also charakterlich und mit den Wundern und so. Aber wenn man über seinen Dienst nachdenkt, 30 Jahre völlige Unbekanntheit, 2 Geschichten oder 3 Geschichten, so, ne, je nachdem wie man zählt, so in Lukas kriegt man überhaupt irgendwas mit, über was Jesus 30 Jahre lang so gemacht hat. Und dann zwei oder drei, je nachdem wie man zählt und berechnet, 3 Jahre Dienst, da hat er irgendwie um die 100 regelmäßige Nachfolger, seine 12 besonderen ausgewählten Jünger. Und dann stirbt er und er steht auf und dann fährt er in den Himmel auf. Und erst als Jesus weg ist, also nicht ultimativ, aber ne, also als er nicht mehr menschlich präsent auf der Erde ist, fängt das Ding an, überhaupt wahrnehmbar zu wachsen. Ganz viele Interessierte, ne, auch immer mal irgendwie 5000 Leute, die zugehört haben. Und dann hat Jesus gesagt, hier, weil jetzt hier so viele Leute da sind, wollte ich nur mal sagen, wenn ihr mir nachfolgen wollt, und dann spricht er davon, Kreuz auf sich nehmen und so. Und waren es nur noch die 12. So, ne? Wollt ihr auch gehen? Ach ja, wo sollen wir denn hingehen? Wir haben ja gar keine andere Möglichkeit. Du allein hast Worte des ewigen Lebens. Aber hättest du das alles jetzt gerade wirklich sagen müssen? Also, ne? In gewisser Weise muss man sagen, obwohl Jesus natürlich Gott selber Mensch geworden ist und spektakuläre Dinge getan hat, aber wenn man mal denkt, auf die ganze Welt gerechnet, war das klein und unscheinbar, was er gemacht hat. 3 Jahre lang, super kurze Zeit, sich in einige wenige Leute investiert. Und erst als der Heilige Geist kommt, an Pfingsten, fängt das Ding an, sich zu entwickeln. Was so unscheinbar anfängt, dass sein Heimatort gesagt hat, weißt du was, du hochnäsiger Typi, wenn du bei uns keine Wunder tust, dann schmeißen wir dich von der Klippe. So, ne, hat natürlich nicht geklappt, weil Jesus nur sein Leben selber geben konnte, keiner konnte es von ihm nehmen, aber ne, sein Heimatort hat es nicht gecheckt. So unscheinbar war Jesus selber. Und heute bezeichnen sich, ob das so geistlich stimmt, ist die Frage, aber 1/3 aller Menschen von diesen 8 Milliarden, die wir mittlerweile sind, als Christen. Es hat ganze Kulturen geprägt. Sein Reich hat nachweislich andere Reiche tatsächlich beendet, aber nicht, indem es sie zermalmt hat, sondern indem es sauerteigmäßig nach und nach das ganze Mehl durchsäuert hat. Und irgendwann war Sklaverei einfach nicht mehr haltbar, weil es nicht zu Jesus passt, weil es nicht zu seiner Art passt. Irgendwann war Unterdrückung, irgendwann war wirtschaftliche Ausbeutung von industriellen Arbeitern, irgendwann war Frauenrechte, wie sie da bis dahin waren. Ne? Also nach und nach haben sich die Implikationen des Evangeliums auf die ganze Welt ausgewirkt. Und was heute für selbstverständlich genommen wird, aber den größten Teil der Menschheitsgeschichte nicht selbstverständlich war, hat Wirkung entfaltet. Die Menschenrechte, die wir heute für selbstverständlich halten, die Genfer Konvention und keine Ahnung was, ne? Such dir mal einen Ritter im Mittelalter und sag dem das. Ja? Erklär mal einem Menschen, der im feudalen System lebt, dass nicht manche Leute einfach zum Dienen geboren werden, sondern alle Leute im Bilde Gottes geschaffen sind. Ne? Also das finden wir total selbstverständlich heute, weil Gottes Reich wie ein Sauerteig ist und nach die ganze Kultur durchdringt. Aber es hat total unscheinbar angefangen. Und das gilt natürlich nicht nur für die Gemeindegründung, was in meinem Leben schon ein relativ großes Projekt ist. Selbst unsere kleine Gemeindegründung hier mit 20 Männekes ist schon ganz schön viel Aufwand und kostet einen auch was. Eure wird, wenn ich das richtig verstanden habe, ein gutes Stück größer sein. Aber auch in unserem Leben, in unserem Alltag, die kleinen Gesten machen einen Unterschied. Jeder von uns hat jeden Tag die Möglichkeit, Gott im ganz Kleinen wirken zu lassen. Wenn wir dem Nachbarn helfen, total stupide, da brauchst du ja noch nicht mal Christ für sein. Wir haben manche Nachbarn, wo ich denke, das sind die besten Nachbarn, besser als wir. Ja, wir geben uns Mühe, aber wie oft er uns Hilfe anbietet und sagt, hier Philipp, irgendeines meiner Werkzeuge jederzeit und so, ne? Aber einfach nur dem Nachbarn helfen, wenn wir uns im Elternrat einsetzen, wenn wir einen freundlichen Leserbrief schreiben. Das sind alle klitzekleine Lebensereignisse, aber sie können ein Same sein, wo nachher Reich Gottes wächst. Sie tragen dazu bei, dass sich Reich Gottes ausbreitet, in deinem Umfeld, in unserer Stadt. Jesus benutzt das Bild vom Sauerteig allerdings auf 2 Arten und das kann uns eine Motivation und eine Warnung sein. Hier spricht er davon, dass seine Herrschaft wie Sauerteig durchdringend ist, bis das ganze Mehl am Ende durchsäuert ist. Aber er warnt seine Jünger auch vor dem Sauerteig der Pharisäer. Das checken die natürlich am Anfang erst wieder nicht und denken, ah ja, hätten wir mal Brot mitgenommen, aber ihr sagt, nein, ich bin durchaus in der Lage, euch mit Brot zu versorgen. Mir geht es um den Sauerteig der Pharisäer, um ihre Denkart, um ihre Art, die Welt zu verstehen und mit Menschen umzugehen. Ihre Art zu denken, den Glauben zu leben, ist ganz anders gelagert als die von Jesus. Sie zerstört, anstatt aufzubauen. Sie grenzt ein, anstatt Halt zu geben. Sie tötet, anstatt zu beleben. Und an anderer Stelle wird allgemein Sünde mit Sauerteig verglichen. Kleine Dinge haben eine Bedeutung, sagt uns dieses Bild. Und was im Kleinen anfängt, hat die Macht, nach und nach unser ganzes Leben zu durchdringen. Wenn wir immer wieder Gott im Kleinen gehorchen, dann kann das unser Leben und der Leute um uns herum durchdringen und revolutionieren. Die Art, wie du mit deinen Kollegen umgehst und nicht mit ihnen umgehst, hat die Macht, dein ganzes Team, deine ganze Firma zu durchdringen. Die Art, wie du mit deiner Frau oder deinem Mann umgehst, hat die Macht, die ganze Familienatmosphäre zu prägen und zu verändern. Vor einiger Zeit bin ich über Berichte von den Erweckungsbewegungen in verschiedenen Inselstaaten im Pazifik, unter anderem in Papua-Neuguinea, gestoßen. Und dort gibt es eine Reihe von Elementen, die eine sogenannte Erweckung kennzeichnen. Also wer schon länger Christ ist, hat immer mal was von Erweckung gehört. Und ganz viele Leute beten auch um Erweckung, aber Kennzeichen einer Erweckung. Unter anderem eine neue Liebe für Gottes Wort, außerordentlich intensive und lange Gebetszeiten, mehr Anbetungstreffen und ernsthaftes Sündenbekenntnis. Leute, die Gottes Kraft in ihrem Leben erlebt haben, Leute, die seit Jahren intensiv für die Erweckung gebetet haben, merken, wie Gott in ihrem eigenen Leben anfing, ihnen half, die liebgewonnenen Sünden aufzugeben und wirklich frei zu werden, Kanäle von Gottes Segen zu werden. Und einer dieser Leute sagte bei einem Treffen den Satz: There are no small things. There are no small things. Es gibt keine kleinen oder keine unbedeutenden Dinge. Im Positiven wie im Negativen. Unsere kleinen Sünden haben eine große Bedeutung. Und unsere kleinen Werke, unsere Gesten der Zuwendung und so weiter haben ebenfalls eine große Bedeutung. Es scheint, dass wer sich nach Großem sehnt, das Kleine tun und ernst nehmen muss. Der Sauerteig zeigt uns, dass Gottes Wirken durchdringend ist. Wie wäre es, wenn du es dir zur Gewohnheit machst, Gott im Gebet zu bitten, dass er dir Dinge zeigt, die du tun und lassen sollst? Ich habe die Erfahrung gemacht, da lässt Gott sich in der Regel nicht lumpen. Wenn man sagt, Gott, gibt es irgendwelche Dinge, die ich tun soll, dann fällt einem schon was ein. Und bei mir ist, ich muss überlegen, ob es schon mal jemals ein Gebet gab, wo ich gesagt habe, Gott, gibt es irgendwas, was ich lassen soll? Und Gott gesagt hat, nee, alles super. Also nicht, dass er mich ständig kritisiert und so, ne? Wir sind Söhne und Töchter. Aber in der Regel gibt es bei mir tatsächlich noch was, wo ich sagen könnte, ja, das könnte man auch lassen. Aber es geht hier nicht nur um äußerliche Handlungen. Jesus sagt den Pharisäern an einer Stelle in Matthäus 23 mit einem anderen Bild, dass sie ihre Schüsseln außen immer vorbildlich sauber halten. Ne? Super, wenn man die Schüsseln von den Pharisäern sieht, die glänzen so richtig. Ganz schickes Dekor drauf und so. Könnte man neidisch werden bei solchen Schüsseln. Aber innen drin brodelt und gärt es. Was auf dem Regal schön aussieht, sobald du über den Rand und reinguckst, da steckt der Tod im Topf. Stattdessen, sagt Jesus, sollen sie die Schüsseln von innen reinigen. Und was passiert, wenn du in eine dreckige Schüssel Wasser reinschüttest? Wenn du anfängst zu reinigen, dann wird die nach und nach außen automatisch sowieso sauber. Aber wenn du außen reinigst, da passiert innen automatisch gar nichts. Also es gibt eine Art, wie man religiös sein kann, wie man von außen total moralisch aussieht und trotzdem ist im Herzen alles schief. Aber wenn man anfängt, Gott im Herzen aufräumen zu lassen, wenn man seine Liebe zuerst auf Gott orientiert, dann wird automatisch alles andere auch sauber. Wird alles andere auch von seinem Leben und seiner Liebe durchdrungen. Jesus ist gekommen nicht in erster Linie, um uns neue Verhaltensregeln zu geben, obwohl er das getan hat, sondern er ist gekommen, um uns neue Herzen zu geben. Jesus hat sein Leben gegeben, um uns und uns mit Leidenschaft, ihr merkt, meine Lippen wollen nicht mehr so richtig, und uns mit leidenschaftlichem Herzen geliebt bis in den Tod, damit jeder von uns sein versteinertes, sein hartes Herz austauschen kann und ein neues, ein lebendiges, ein empfindsames, im besten Sinne des Wortes, Herz bekommen kann. Dass es uns wieder was ausmacht, wenn es anderen Leuten nicht gut geht. Dass es uns was ausmacht, wenn wir Leute verletzen. Dass uns die Not anderer Leute nicht kalt lässt, aber dass wir uns auch unbändig mitfreuen können, wenn es bei anderen Leuten gut läuft. Ein neues Herz führt zu einem erneuerten Leben. Und dann führt ein erneuertes Leben zu einer erneuerten Gemeinschaft. Und viele kleine erneuerte Gemeinschaften führen nach und nach zu einer erneuerten Gesellschaft. So durchdringt Gottes Herrschaft zunächst mich und dich ganz persönlich, uns selbst, alle Aspekte unseres Herzens und Lebens und dann unsere Gemeinschaften, unsere kleineren, engeren sozialen Kreise, unsere Gemeinde, unsere Vereine, unsere Arbeitsplätze und somit nach und nach dann auch die Gesellschaft. Also lasst uns beten und im Kleinen Jesus nachfolgen, damit er durch uns auch das ganz Große tun wird. Amen.